Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Schafe laufen manchmal ganz schön durcheinander, liebe Gemeinde. Und auch wir Menschen stürzen uns oft selbst ins Chaos und wissen dann nicht, wie wir da wieder rauskommen sollen. So begehen wir heute den Sonntag des guten Hirten. Und es steht eben auch der gute Hirte auf dem Altar, nicht nur montags wie sonst, denn er erinnert uns daran, dass auch wir manchmal in unserem Durcheinander so einen guten Hirten ganz schön nötig haben. So wie auch die drei Personen, um die es heute in der Predigt geht, Abraham, Hagar und Sarah. Wir denken heute über das nach, was in 1. Mose 16 steht. Auf dem Liedblatt ist auch das ganze Kapitel abgedruckt. Ich lese es aber nicht vor, sondern ich erzähle die Geschichte nach. Dabei werdet ihr merken, es kommt überhaupt gar kein Hirte darin vor. Im Gegensatz zu allen anderen Predigttexten, die für diesen Sonntag vorgeschlagen sind, ist das derjenige ohne das Stichwort Hirte auch nur ein einziges Mal. Aber Gott zeigt sich in dieser Geschichte als ein guter Hirte, der das wieder zurechtbringt, was die Menschen verbockt haben. Und dabei war das überhaupt nicht zu erwarten, dass jetzt hier auf einmal alles so schief läuft. Im 15. Kapitel des 1. Mosebuches, da haben wir gerade noch davon gehört, wie Gott seine Verheißung an Abraham nochmal wiederholt. Also Abraham leidet darunter, dass er keine Kinder hat, aber immer wieder und eben auch gerade noch kurz vor dieser Geschichte verspricht ihm Gott, doch, du wirst eine riesengroße Nachkommenschaft haben. Aus dir wird ein ganzes Volk entstehen. Du wirst einen Sohn bekommen. Vertrau mir doch. Und in dieser Stimmung haben wir auch eben gesungen, Gott erfüllt, was er verspricht. Das ist meine Zuversicht. Aber jetzt müssen wir in 1. Mose 16 feststellen, Abraham hatte diese Zuversicht damals nicht so gewiss, obwohl doch Gott gerade persönlich zum wiederholten Mal zu ihm gesprochen hat. Und seine Frau Sarah hatte diese Zuversicht erst recht nicht. Also wir lesen die Verheißung in 1. Mose 15. Wir können es kaum erwarten, wie sich jetzt in Kapitel 16 erfüllt, was Gott zugesagt hat. Und Sarah und Abraham können es erst recht nicht erwarten. Und nichts passiert. Im Gegenteil, Sarah beschließt jetzt endgültig, dass sie keine Kinder mehr bekommen wird. Und sie gibt Gott die Schuld dafür. Der Herr hat mir Kinder verweigert, so sagt sie. Und die verheißungsvolle Stimmung ist weg. Also eine Geschichte, die völlig überraschenderweise mit ganz schön viel Frust beginnt. Also was ist denn mit den Versprechen Gottes? Sind die denn weg? Warum kann Sarah nicht mehr daran glauben? Vielleicht müssen wir sagen, so ganz verstehen kann ihre Situation nur, wer sich selbst so sehnlich ein Kind wünscht, aber keins bekommt. Aber jedenfalls begegnet uns hier Frust und Anklage gegenüber Gott. Erst versprichst du was und dann hältst du es nicht. Wie kann das sein? Und anstatt mit dem Finger auf Sarah zu zeigen, können wir uns auch selber fragen, wo wir den Verheißungen Gottes nicht trauen und Gott das vorwerfen. Warum hältst du das nicht, was du mir zugesagt hast? Wo ist er geblieben, der feste Glaube von Abraham, der in der ganzen Bibel so gerühmt wird? Von Abraham, der auf Gott vertraut, was auch geschieht. Dieses Bild haben wir doch von ihm. Also hier ist davon wenig zu merken. Auch Abraham zweifelt, so wie wir. Auch ihm kommt der Glaube abhanden, so wie uns manchmal. Und Abraham meint, es jetzt selbst in die Hand nehmen zu müssen. Gott hatte sehr wohl einen Plan. Und Gott hat sich ja auch, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, Gott hat sich ja auch an seine Verheißung gehalten, hat sie erfüllt. Aber Abraham konnte nicht mehr daran glauben. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Eigentlich bedeutet das, Also, wenn Gott mir nicht helfen kann und davon muss ich jetzt ausgehen, so wie Sarah davon ausgegangen ist, dass sie keine Kinder mehr bekommt. Also, wenn Gott es nicht tun kann, dann muss ich es halt selbst übernehmen. Und weil ich trotzdem fromm erscheinen will, sage ich hinterher, es war doch Gott, der es gemacht hat. Aber eigentlich habe ich selbst in die Hand genommen. Genau in dieser Situation sind Abraham und Sarah jetzt, dass sie gesagt haben, wenn Gott seine Verheißung nicht erfüllt, dann müssen wir da nachhelfen, dann müssen wir dafür sorgen, dass sich die Verheißung doch noch erfüllt. Und ich denke, wir kennen das, dass wir es selbst erledigen wollen, egal was Gott dazu sagt, egal was Gott eigentlich mit uns vorhatte. Wir kennen es von uns, dass uns der Glaube abhanden kommt, weil wir keine Geduld mehr haben, darauf zu warten, dass sich endlich die Tür öffnet für den Weg, den Gott für uns wirklich vorgesehen hat. Stattdessen gehen wir einfach selbst mal los, in welche Richtung auch immer. Heute hören wir eine Geschichte davon, dass jemand nicht auf Gottes Verheißungen vertraut, sondern eigenmächtig handelt. Und wir hören in dieser Geschichte von Sarah, Hagar und Abraham auch vieles von unserer eigenen Geschichte. Aber indem wir auf die Geschichte von anderen schauen, da merken wir, was kommt dabei raus. Mit Entsetzen beobachten wir, wie diese Geschichte jetzt weitergeht. Abraham steigt ins Bett mit der Sklavin seiner Frau. Das kann doch gar nicht gut gehen. Und wir schauen von außen auf diese Geschichte und sagen, wieso merken die das nicht? Gott will doch seinen Plan erfüllen. Warum macht ihr es eigenmächtig? Und ich glaube, wir müssen auf diese Geschichte schauen, um uns selbst wieder bewusst zu werden, wie häufig wir das auch tun, ohne es zu merken, weil wir zu sehr drin sind. Wir schauen ja mit Abstand auf die Geschichte von diesen dreien. Und da fällt es uns auf. Vielleicht kann das ein Hinweis darauf sein, dass es uns an unserer eigenen Geschichte auch leichter auffällt. Und jetzt könnten wir, es geht ja hier um eine sexuelle Verfehlung, wir könnten jetzt über Sexualmoral reden. Aber ich glaube, wichtiger ist der größere Blick. Es geht um die Eigenmächtigkeit, die hier dahinter steht. Um ein Hinwegsetzen über den Willen Gottes. Wenn es so nicht klappt, dann machen wir es selbst auf unserem eigenen Weg. Und wir können auch davon sprechen, dass Hagar als die Fremde, als die Sklavin hier nicht mal gefragt wird. Natürlich, das ist auch ein Skandal an dieser Geschichte. Aber letztlich sind es in der ganzen Geschichte alle drei, die jeweils ihren Anteil dazu beitragen, dass sich diese ganze Familie in eine ausweglose Situation stürzt. Abraham ist der Erste, er ist wie willenlos. Von ihm heißt es nur, er gehorcht der Stimme seiner Frau. Und das erinnert an Adam, der auch der Stimme seiner Frau gehorcht hatte, als er die Frucht nahm. Er lässt sich überreden, er lässt sich zum Bösen hineinreden, er hört auf andere statt auf sein Gewissen und er hört auch nicht auf Gott. Selbst nachdenken hätte er sollen, widersprechen, sich für das Richtige entscheiden, auf die Verheißung vertrauen, aber dazu ist er nicht in der Lage und das ist sein Anteil an dem Unheil, was jetzt passiert. Und Sarah, sie hatte ja die Idee, sie setzt die gute Ordnung innerhalb der Sippe aufs Spiel. Wofür eigentlich? Dass sie unbedingt die Stammmutter werden muss, das war ihre Ehre, das war ihr das Wichtigste. Und konnte sie denn nicht ahnen, dass das so nicht gut gehen kann? Wie soll das Kind einer Fremden zum Verheißungsträger werden? Und Hagar nimmt ihre Rolle, die ihr dann in der Geschichte nun mal zugeteilt wurde, auch nicht an, sondern sie wird übermütig. Als sie gemerkt hat, sie ist schwanger, aber ihre Herrin Sarah nicht, da wollte sie die Rolle der Hauptfrau einnehmen. Jetzt wollte sie die Wichtigste sein, wollte sich aufspielen. Der Verheißungsträger wächst in ihr, also wollte sie groß sein. Und überdeutlich sehen wir es hier, wie jeder seinen Anteil hat, jeder, der nicht darauf vertraut, dass Gott schon einen guten Plan hat. Sarah steht gedemütigt da und sie wird Opfer ihres eigenen Handelns. Hagar ist ausgenutzt und emotional überfordert. Abraham steht wie vorgeführt da, verwirrt und planlos. Ja, also nicht, weil es so toll ist, den moralischen Zeigefinger auszupacken, sagen wir jetzt, guck mal, was da passiert, wenn man sich über die Regeln von Gott hinwegsetzt, sondern weil das Leid hervorruft. Also was passiert hier? Sarah macht Abraham Vorwürfe, du bist schuld. Abraham resigniert, dann mach doch mit ihr, was du willst. Die beiden Frauen schlagen sich gegenseitig fast die Köpfe ein, bis Hagar als die Schwächste davonläuft. Und ich sage, so ähnliche Situationen kennen wir doch. Sei es aus unserer eigenen Familie oder aus befreundeten Familien oder sonst wo aus der Verwandtschaft oder aus Familien oder von Bekannten, die wir kennen. Solches Chaos, solches Leid, solche Verletzungen, die entstehen eben gerade auch dann, wenn Menschen meinen, ihr Leben alleine besser auf die Reihe zu kriegen als nach Gottes Maßstäben. Und dabei hatte alles so gut angefangen. Und das kann auch die Überschrift bleiben, wenn wir es wollen. Die wiederholten Verheißungen Gottes, das ist doch der Anfang. Und das kann auch für uns die Überschrift sein und bleiben. Und hätte es auch für Sarah und Abraham sein und bleiben können. Da ist die Verheißung und darauf verlassen wir uns. Aber nein, das haben sie nicht getan, sondern sie sind in die Irre gegangen wie Schafe. Und sie haben es verbockt. Und wo jetzt schon mal die Rede ist von Schafen und Böcken, was brauchen denn Schafe und Böcken? Sie brauchen einen Hirten. Und in diesem Fall ist der Hirte ein Engel, der Engel des Herrn. Wobei er erst jetzt im dritten Teil der Geschichte auftaucht. Also der erste Teil, das waren die menschlichen Pläne von Abraham und Sarah. Der zweite Teil war die Schwangerschaft von Sarah. Diese Schwangerschaft, die eben nichts gelöst, sondern alles nur noch schlimmer gemacht hat. Und der dritte Teil jetzt ist Hagar in der Wüste. Wir können sagen, erst jetzt, aber immerhin jetzt greift Gott ein. Gott lässt die Menschen zunächst mal selbst entscheiden. Er bietet sich an, er gibt seine Verheißungen, ist da mit seinen Regeln und er hört zu, wenn man nach ihm fragt. Aber er lässt die Menschen entscheiden. Nur er überlässt sie nicht endgültig sich selbst. Wenn die Menschen auch in die Irre gehen, dann bietet er doch immer wieder an, sie da rauszuholen. Das ist das eine. Wenn wir die Verheißungen Gottes sehen und haben, sollen wir nicht selbstständig gegen sie handeln und es eigenmächtig uns darüber hinwegsetzen. Aber das andere ist, dass wir auch immer wieder den Trost haben, wenn das dann eben doch passiert ist, warum auch immer. Gott lässt uns nicht aus dem Blick. Er geht uns nach. Er findet uns sogar in der Wüste. Er schaut nicht zu, wie sich seine Menschen zugrunde richten. Das ist das Evangelium für uns heute. Was auch geschehen ist, auch in deinem Leben, wie es auch immer in dir aussehen mag, was auch immer du falsch gemacht hast, welche Enttäuschungen du mit deinen Beziehungen hinter dir hast, wie zerrüttet deine Familie sein mag, heute kommt dieser Engel zu dir, so wie er damals zu Hagar gekommen ist. Und heute fragt dieser Engel dich, wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Das fragt der Engel in der Geschichte, die verzweifelte Hagar. Und natürlich, der Engel kannte die Antwort schon. Aber er fragt trotzdem. Er fragt, damit Hagar ihm erzählen kann. Und sie wird erzählt haben, viel ausführlicher, als es hier niedergeschrieben ist. Sie wird ihre ganze Geschichte vor dem Engel ausgebreitet haben. Es wird aus ihr herausgesprudelt haben, was da alles passiert ist. Wie sie von Ägypten überhaupt in die Familie von Abraham gekommen ist. Wie ihre Herrin Sarah sie behandelt hat. Wie sie übergangen wurde. Aber wie sie sich jetzt auch toll fühlt, gefühlt hat, dass sie schwanger geworden ist. Aber wie schlimm es dann war, dieser Konflikt, vor dem sie nur noch da weglaufen konnte. Hier ist endlich mal jemand, der sich für Hagar interessiert. Gott wendet sich in dieser Geschichte als allererstes der Schwächsten zu, nämlich der Hagar und ihrem ungeborenen Sohn in ihrem Leib, Ismael. Und das wünsche ich dir auch, dass du jemanden hast, dem du erzählen kannst, wo du merkst, der interessiert sich für mich. Hier ist meine Geschichte wichtig. Da kannst du erzählen von deinen Irrwegen und Verletzungen, von deinen Enttäuschungen und Schicksalsschlägen. Dein Leben zählt. Es ist nicht egal, was dir angetan wurde. Deine Geschichte darf auch nicht irgendwo in der Wüste verloren gehen. Sei gewiss, mindestens Gott sieht das, was dein Leben ausmacht. Sieht das, was dir angetan wurde und auch das, was du selbst falsch gemacht hast. Sieht, welche Möglichkeiten du hast, was du dir hart erarbeitet hast. Und mindestens bei Gott ist das wichtig. Also der Engel kommt zu Hagar und er hat zwei Botschaften für sie. Erstens, Weglaufen ist keine Lösung. Er sagt, geh wieder zurück. Das muss nicht immer die Antwort sein. Manchmal kann auch eine dauerhafte Trennung das Richtige sein. Das wird individuell zu entscheiden sein. Aber geklärt werden muss, was da falsch gelaufen ist. Und wo immer Versöhnung möglich ist, da darf das die erste und oberste Priorität sein, doch noch den Frieden zu suchen. Also erste Botschaft an Hagar, suche doch noch den Frieden. Geh zurück und versuch, ob es nicht doch weitergeht. Und zweitens, und das ist jetzt das Großartige, der Engel hat eine riesige, eine unglaubliche Verheißung für Hagar. Er sagt, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Und da fällt uns auf, das ist doch das, was Gott zu Abraham gesagt hat, zu dem großen Abraham, dem Stammvater. Und hier sagt er es, zu einer Frau, zu einer Sklavin, zu einer Fremden, zu einer Ausgestoßenen, zu einer verzweifelten Frau mitten in der Wüste. Sie bekommt die gleiche großartige Verheißung wie Abraham. Deine Nachkommen werden so zahlreich werden. Und bei Gott gibt es keine Verheißungen erster oder zweiter Klasse. Also wir dürfen nicht sagen, ja, der große Abraham damals, was der für eine Verheißung bekommen hat, aber das hat doch nichts mit meinem kleinen Leben heute zu tun. Also wer so denkt, schaut mal bitte auf Hagar. Also verachteter konnte man damals nicht sein, als Hagar es in ihrer sozialen Rolle war. Und sie bekommt von Gott diese hervorragende Verheißung. Es gibt nicht die einen, die solche Versprechen bekommen dürfen und die anderen, die leer ausgehen, sondern gerade Hagar wird die Stammmutter eines unzählbar großen Volkes. Überlegt euch, was das in einer patriarchalen Gesellschaft bedeutet. Gott gibt einer Frau so ein Versprechen. Gott erhöht Hagar von ganz unten nach ganz oben. Gott stellt Hagar auf die gleiche Stufe wie Abraham. So wie Abraham der Erzvater des Volkes Israel ist, wird Hagar die Erzmutter der Araber. Mit dem Segen und mit dem Auftrag Gottes im Rücken. Und daher bitte, von euch darf auch niemals jemand wieder sagen, ach, für mich hat Gott doch nichts übrig. Für mich gilt das doch nicht. Warum sollte Gott denn mit dir nichts vorhaben, wenn sogar Hagar solche Ehre widerfährt? Zu welcher Ehre will Gott auch dich bringen? Und schaut noch mal genau hin, Hagar hat nicht einmal darum gebeten, sondern sie sitzt verzweifelt in der Wüste, so verzweifelt, dass sie gar nichts mehr tun und denken und sagen und auch erst recht nicht mehr beten kann. Da sitzt sie rum und der Engel findet sie. Hagar war nicht einmal eine Gottsucherin, sondern Gott war und ist ein Menschensucher. So haben sich die beiden gefunden. Gott lässt niemandem im Stich. Er sieht die Hagar da sitzen und er geht zu ihr hin. Bist du ein Gottsucher? Oder sitzt du heute nur zufällig im Gottesdienst? Das spielt ja gar nicht die Rolle. Denn in jedem Fall gilt, jetzt bist du hier und heute findet der Engel Gottes und er fragt heute dich, wo kommst du her und wo gehst du hin? Und der Engel Gottes ist heute gespannt auf deine Geschichte und bringt dich zu Ehren und hat noch etwas Großes mit dir vor. Deswegen weiß ich nicht, wie es dir geht oder in welcher Situation du bist. Vielleicht bist du heute wie Hagar hierher gekommen. Und wenn du dich auch nur ein bisschen so wie Hagar fühlst, dann sei gewiss, Gott sucht dich und Gott findet dich. Und Gott spricht dich an, und zwar jetzt, weil er sich für deine Geschichte interessiert. Was auch immer alles vorher war, wie bist du in diese Wüste hineingekommen? Gott will es wissen. Und er hat eine Verheißung für dich, gerade in deiner Wüste. Was auch los war, heute kommt der Engel zu dir und er ist für dich da. Ja, und dann in der Geschichte kommt dieser berühmte Satz, die Jahreslosung von letztem Jahr, dass Hagar erfahren hat, wie Gott für sie da ist und sie gibt Gott einen Namen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn Hagar hat erlebt, wie Gott für sie da ist, ganz konkret. Und sogar noch mehr. Das wurde auch bei all den Auslegungen letztes Jahr meiner Beobachtung nach häufig übersehen. Nicht nur Gott sieht sie, sondern Hagar hat auch Gott gesehen, umgekehrt. Zwar nur von hinten, aber immerhin sagt sie hier, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Das stellt sie erstaunt fest. Ich habe ihn gesehen. Und auf einmal ist wieder Hoffnung da. Hoffnung, dass es doch noch gut wird. Dass es einen Ausweg gibt aus diesem Chaos des Lebens. Denn auf einmal ist Gott da. Er ist da und er zeigt sich. Wenn auch nur von hinten, aber Hagar hat ihn gesehen. Er ist da wie ein guter Hirte, der die Schafe, die sich verlaufen haben, wieder auf den rechten Weg bringt. Und das gilt für die Hagar damals ebenso wie für alle Hagars unter uns heute hier. Gott ist da und er löst seine Verheißungen ein. Und sie hatten immer Bestand. Und das gilt auch für alle Abrahams und Sarahs unter uns. Die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, die gelten. Du musst es nicht auf deinen eigenen Weg versuchen. Hätten Abraham und Sarah vertraut, sie hätten sich viel Kummer erspart. Und so halten wir an Gottes Verheißungen fest. Und wer es noch nicht gemerkt hat, alle Lieder, die wir heute singen, die handeln von Gottes Verheißungen. Wir haben ihn schon gelobt mit allen, die seine Verheißung bekamen. Und Gott wolle in uns mehren, was er aus Gnaden uns verheißt. Und wir haben sein Versprechen, werden wir nachher noch singen. Und am Schluss, der Heilige Geist verheißt uns Leben. Achtet nochmal drauf. Gott hat einen Weg für dich. Er hat Verheißungen für dich und die macht er wahr. Er lässt dich nicht im Stich. Und daher lohnt es sich, dran zu bleiben, seinem Versprechen zu trauen und sich von ihm finden zu lassen. Klammer dich fest an Gottes Verheißungen, denn er wird sie niemals brechen. Mit Eigenmächtigkeit, mit eigenen Regeln, da werden wir nur Unglück herbeiführen, so wie es bei Abraham und Sarah war. Und dabei ist doch Gottes Treue da und sie wanket nicht. Das ist meine Zuversicht. Auch das haben wir gerade schon gesungen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Und daran können wir uns festhalten. Und dann, wie Hagar, gestärkt aus unserer Wüste zurück ins Leben kommen. Denn der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.